Vater, du weißt, wie mich die Nachricht von Winnie getroffen hat, als ich in Berlin in der Besprechung saß und ich dich um mich fragte, wie soll ich am Sonntag predigen? Kann ich das? Aber ich weiß, auch dein Sohn, unser Herr, ist nicht gerne gestorben. Aber er hat die Leiden auch um der Herrlichkeit willen, die vor ihm liegt und lag, auf sich genommen. Er ist mit Bitten und Flehen vor dich getreten. Und du hast deine heiligen Engel gesandt und sie haben ihn gestärkt. Und darum bitte ich dich, sei du selbst jetzt mit deinem Heiligen Geist, den wir den Tröster nennen bei Winnie, und stärke ihn. Und hilf auch uns, dass wir ihm Mut machen, dass wir ihm helfen und nicht zusätzlich belasten. Und das gilt genauso für Ücke, für seine ganze Familie. Wir danken dich, wir preisen dich und wir flehen zu dir in Jesus, den wir lieb haben. Amen. Manchmal fragt man sich schon, wie unser Herr uns so leitet. Eigentlich sollte meine Predigt über die beiden in meinen Augen Pfeiler der Gemeinde gehen, nämlich Lehre und Liebe. Aber dann habe ich unabhängig von dem, was mit Winnie jetzt geschieht, mit Holger gesprochen und sagte zu ihm, Mann, warum hast du mich eigentlich zum Predigen eingeteilt? Und er sagte, ja, weil ich denke, zu Weihnachten, da ist ja auch das Thema Liebe und da wärst du vielleicht geeignet dazu. Also habe ich das Thema Lehre gestrichen und heute geht es nur um die Liebe. Aber weil es mir doch auf dem Herzen liegt, doch etwas kurz vorab. Ich hatte viele Beispiele zu dem Thema Lehre und dachte, na, ist jetzt ersatzlos gestrichen, aber eins muss ich doch bringen, weil ich habe mir damit Mühe gemacht. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, in deinem Bücherschrank steht irgendwo ein Buch und das heißt Predigen, zielbewusst, anschaulich, überzeugend. Und ich habe es dann rausgegriffen und fand dann darin, aha, da so ein Fragebogen, den wir damals bei Dieter hat einen Predigtkurs gemacht. Wir sind bis Seite 112 von 187 Seiten gekommen. Eigentlich auch typisch, dass wir vieles anfangen und nicht zu Ende führen. Aber es hat mich geprägt. Im Unterbewusstsein dachte ich immer wieder, guck mal, einige Sachen haben sich für dein Leben hier eingeprägt. Ich wollte dann den Brüdern, die predigen, so ein Buch schenken. Aber es gibt es nicht mehr. Ich habe im Internet noch ein Exemplar, antiquarisch gefunden. Und das liegt da hinten auf dem Tisch. Und wer es will, und wenn es einer will, kann das nehmen und kann es auch weiterreichen, wenn er will. So. Diese Predigt hat eine Überschrift und die heißt: Entscheidend ist auf dem Platz. Nicht, dass ich plötzlich kein Deutsch mehr kann, ich erkläre später, wo der Titel herkommt. Ich denke, das, wovon am Heiligen Abend so viele Menschen träumen, vor allen Dingen Christen träumen davon. Mittlerweile gibt es ja auch viele in Deutschland, die träumen da gar nicht von, weil sie einen anderen Glauben haben. Aber alle Menschen, die in dieser Zeit, wo die Lichter brennen, wo Besinnlichkeit ist, von Frieden, das ist der große Traum der Menschheit, sie träumen von Gerechtigkeit, die ihnen widerfahren soll, vielleicht auch davon, dass sie Gerechtigkeit üben sollen. Sie träumen von Einigkeit, von Liebe, für ihre Familie, für sich selbst und für die Welt. Aber die Verwirklichung dieser Träume, die muss im Kleinen passieren. In der Familie, in der Gemeinde. Und da sind, tut mir leid, ich habe meine Fernsteuerung nicht dabei, die Fernsteuerung schon mal am Mikrofon nicht. Gib mir ruhig Zeichen, wenn ich zu leise spreche. Für mich ist das laut, aber ich stell mal meine Ohren leiser. Vielleicht spreche ich dann automatisch etwas lauter. So, jetzt höre ich mich fast gar nicht mehr. Ist das jetzt lauter?
Ja.
Aha, also stelle ich mal noch ein bisschen leiser. Gut. Wenn ich schreie, könnt ihr ja sagen, leiser. Wenn wir, und jetzt rede ich von der Gemeinde, das, was ich jetzt angesprochen habe, Liebe untereinander, Friede, Gerechtigkeit, wenn wir das in der Gemeinde üben könnten, immer mehr üben könnten, dann würden die Menschen staunen draußen. Sie würden sagen, es ist doch nicht nur ein Traum. Und unsere Verantwortung ist, sie zu ermutigen, sich auf Christus einzulassen. Das eine ist die Theorie, aber die ändert noch nichts, sondern nur die Praxis. Und die Theorie ist relativ unwichtig, weil in unserem Leben, in dem wir Liebe leben, ist die Theorie enthalten. Wie sollten wir sonst auf die Idee kommen? Es sind die kleinen Liebesbeweise, die das ausmachen. Nicht die großen Ideen, die man hat, die ganze Welt retten, nach Afrika gehen und in die USA oder sonst wo und Millionen Menschen retten. Und jetzt kommen wir zu diesem komischen Titel. Entscheidend ist auf dem Platz. Ich habe dann mal testweise jemanden gefragt, kennst du eigentlich noch Adi Preisler? Man kennt fast niemand mehr. Ah, du kennst ihn noch, ne? Adi Preisler ist 1901 geboren, 2003 gestorben in Duisburg. Und er war ein ganz großer Fußballspieler. Und dann später war er Trainer. Immer nur in Duisburg, Dortmund rum, der Trainer bei Dortmund. Und er hat in seiner burschikosen Art es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, grau ist alle Theorie. Das sagen manche ja auch heute noch. Aber er hat dann die Folgerung gezogen, entscheidend ist auf dem Platz. So reden die Westfalen. Entscheidend ist auf dem Platz. Also schwätzt nicht, redet nicht, macht. Entscheidend ist auf dem Platz. Und als ich Eka fragte, als das Thema geändert habe, und ich habe dann die eine Säule Lehre weggelassen und gesagt, ich will mich auf die Liebe konzentrieren. Ich sage, Eka, weißt du was? Ich habe mir so schöne Beispiele zur Lehre ausgedacht, aber zur Liebe, Entschuldigung, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Was soll ich denn da nur erzählen? Und Eka sagt, da weiß ich ein Gutes. Ich habe die Angewohnheit, unser Auto hat Automatik und wenn ich fahre, lege ich gerne eine Hand auf die Schaltung, auf den Schalthebel. Muss ja nicht wirklich schalten. Und irgendwann, vor langer Zeit, hat Eka ihre Hand auf meine Hand gelegt. Und so fahren wir in der Regel. Außer in Kurven im Kreisverkehr nimmt sie ihre Hand dann schon weg. Und sie sagt, eines Tages habe ich vergessen, meine Hand auf deine Hand zu legen. Und du hast gesagt, warum legst du heute deine Hand nicht auf meine Hand?
Das war
nicht
so süß.
Und sie sagt, das war eigentlich die größte Liebeserklärung, an die ich mich von dir seit langer, langer Zeit erinnern kann. Also es sind die kleinen Sachen, die uns gegenseitig erbauen, die uns zeigen, dass wir den anderen mögen. Liebe ist viel mehr als Solidarität. Ich mag dich, weil du in der Gemeinde bist. Ich mag dich, weil wir in einem Verein sind. Ich mag dich, weil wir die gleiche politische Partei wählen. Ich mag dich, weil wir im Fußball zusammen auf dem Platz stehen. Liebe bedeutet, den anderen um seiner selbst willen zu schätzen, zu lieben. Das ist nicht so einfach, ne? In den anderen Jesus zu sehen, ihn mit den Augen Jesu zu sehen. für ihn da zu sein, wenn er uns braucht. Am 16. November habe ich meinen Auftrag, einen Riesenauftrag in Berlin aufgenommen. Am Samstag davor, einige kennen unseren Garten, da gibt es einen kleinen Teich und über den Teich geht eine Brücke. Und es war natürlich schon Herbst und es lagen Blätter im Teich und ich habe den Kescher genommen und bin auf die Balustrade, von der Terrasse zum Teich gibt es eine Balustrade, auf die Balustrade gestiegen und habe mit dem Kescher Blätter aus dem Teich gefischt. Normal tritt man von der Balustrade zurück, macht zwei Schritte zur Seite und geht über die Brücke. Ich habe das allerdings schon hunderte von Malen gemacht, den Weg abgekürzt. Ein Schritt quer auf die Kante von der Brücke und dann war ich weg. Da war ich wirklich weg, weil es war nass und die Kante von der Brücke war glitschig. Und ich habe mir, weiß ich jetzt, erheblich die Kniescheibe aufgeschlagen. Schienbein. Das Loch war nur... Schienbein. Es war nur so groß. Was ich nicht wusste, was ich aber jetzt weiß, was auch noch nicht endgültig repariert ist, ich hoffe mal, dass ich nicht noch über Weihnachten irgendwo hin muss, es entzündete sich. Ich habe dann erstmal bitteren Tee drauf getan und das entzündete sich immer mehr. Es war nachher schon rundherum so weit knallerot. Aber da ich in Eker sagte, jetzt gehen wir ins Krankenhaus, du musst ins Krankenhaus, ich sage, nein, will ich nicht, kann ich nicht, stell mir vor, mitten in der ersten Phase, Konzeption fehle ich da. Und an dem Sonntagmorgen dann hier in der Gemeinde sagte ich zu Steffi, kannst du mir mal mein Bein ansehen? Und sie guckt und sagt, eieiei, das kriegst du mit der Salbe nicht weg. Jetzt kommt's. Ich gehe mit dir zur Apotheke. Sie ist dann wie selbstverständlich mit mir los hier raus. Da ist eine Apotheke, die auch Sonntag auf hat. Und sagt, das reicht ihren Arztausweis. Die sagen, was sie sagen, das geben wir ihnen. Ist egal was. Und ich sage, nee, man möchte keine Antibiotika schlucken. Eigentlich eine Salbe müsste genügen, eine antibiotische Salbe. Am nächsten Sonntag guckt sie wieder hin und sagt, naja, besser ist es, aber so wird das noch nichts. Also gehen wir wieder. Sie geht wieder mit mir zur Apotheke und dann verschreiben sie mir Antibiotika, die ich oral nehmen musste. Das ist, was ich meine mit entscheidend ist auf dem Platz. Wir können so viel reden, ich bete für dich, was auch richtig ist, was auch gutwendig ist. Aber wenn dann wir selber dahinter stehen, mit unserem Einsatzwillen, Jesus ist auch für uns aktiv geworden. Er hat eben nicht nur gesagt, hört mal zu, ich habe euch eine gute Nachricht zu bringen, sondern er ist den Weg für uns. Für sich muss er den Weg nicht gehen, für uns, bis ans Kreuz gegangen. Wir nennen uns Brüder und Schwestern. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, ich habe den Satz hier gestrichen, mir ist aufgefallen, machen wir das überhaupt noch? Ist das nur eine Sitte, dass man zum Glaubensbruder sagt, Schwester oder Bruder? Zum Marion sage ich ja gerne mal Oberschwester, um das deutlich zu machen, dass das nur eine Sitte ist. Weil die Leute merken nicht, im Krankenhaus sagen zu der Stationsschwester oder sagten Oberschwester. Also kann es ja wohl nicht geben, ne? Bruder ist Bruder und Schwester ist Schwester. Aber Liebe muss heranwachsen. Man wird nicht plötzlich von der Liebe erläutert, oh ja, toll. Und wo passiert das? Das ist so angelegt von Gott in uns. Wir Menschen sind Leute, die auf Beziehung angewiesen sind. Schon von Ebenbild Gottes ist nicht, weil wir die Augen haben, wie er haben. Er ist Geist, sondern sein Wesen hat er uns in der Geburt mitgegeben. Wir Menschen sind auf Beziehung angewiesen. Wir könnten gar nicht überleben. Es gibt kein Tier, was so lange auf Vater und Mutter angewiesen ist. Rein psychisch und noch viel mehr psychologisch von seinem Inneren her. Unter den Eltern wachsen wir auf, machen wir Erfahrungen mit Geschwistern, teilen wir. Ich weiß noch früher, als ich noch klein war, da gab es manchmal noch einen hinten drauf. Aber ich weiß, eine meiner Schwestern, wenn die war ein bisschen frecher als ich noch, wenn die da mal einen kriegte, dann fing ich mit an zu weinen. Und meinen anderen Geschwistern ging das auch nicht anders. Man ist gemeinsam aufgewachsen, man hat gemeinsam gelernt, man ist gemeinsam auch erwachsen geworden. Wenn wir uns heute unterhalten über unsere Eltern, über unser Heranwachsen, dann klingt das ganz anders, als das klang, als wir noch klein waren. Mit einer Kindheit voll Liebe, so habe ich erfahren, so habe ich gelernt, kann man ein ganzes Leben lang haushalten. Und was ist unsere Aufgabe mit dieser Liebe? Wachsen wir in der Gemeinde gemeinsam heran? Sind das mal unsere Geschwister? Was wissen wir voneinander? Wie sollen wir Anteil nehmen, wenn wir von dem anderen nichts oder wenig wissen? Und ich sage selbst mea culpa. Ich weiß, eine Schwester hat mich erst neulich angesprochen und hat gesagt, wie sollen wir uns eigentlich näher kennenlernen, wenn du immer so schnell weg bist? Ich habe mich angeguckt, sie weiß, wen ich meine. Das ist so wichtig. Es ist nicht einfach nur ein bisschen miteinander reden, sondern wie soll ich Anteil an dir nehmen? Du verstehst mich leider noch nicht, aber nächste Woche dann besser. Wenn ich von dir so wenig weiß. Unsere Aufgabe ist, und das ist ein weihnachtliches Thema, unsere Aufgabe ist ja, was denn? Große Reden schwingen, hoffe ich, mache ich das jetzt nicht. Unsere Aufgabe als Christen, als Gemeinde ist Leuchtturm sein. Und meine Aussagen, die stammen dann in der Regel auch nicht von mir, sondern ich sage das jetzt nochmal, sage ich die Schriftstelle nicht an. Aber jetzt sage ich sie, weil einige eben das nachlesen wollen. Matthäus 5, 13 bis 16. Ich gebe mal ein bisschen Zeit, dass einige nachschlagen können. Normalerweise, in der Bibel stehen keine Versnummern. Aber für viele, die denn besser folgen wollen, Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Ich habe gedacht, das wäre ein blödes Beispiel. Ist mir jetzt erst aufgegangen, dass das schon ganz tiefen Sinn hat. Und dann geht's weiter. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Nicht, damit sie sagen, ach, was bist du ein großartiger Christ, Mann, du bist jeden Sonntag in der Gemeinde. Und nein, deswegen nicht. Damit, das sagt an, warum das so ist, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das ist schon eine Aufgabe. Und damit bist du gemeint, bin ich gemeint, aber damit sind wir als Gemeinde gemeint. Jüngerschaft. Ich weiß, ein Teil unserer Gemeinde habe ich, als wir dann zusammenwuchsen, oft dieses Wort Jüngerschaft gehört. Was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ist das Thema meiner Predigt. Entscheidend ist auf dem Platz. Worin besteht die Erfüllung des Gebotes Jesu? Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Worin besteht das? Worin besteht die Praxis? Da gibt es eine ganz klare Antwort. Und die sagt wieder nicht ich, sondern Holger hat es zum Teil vorgelesen, 1. Johannes 4, 7 bis 16. Und im zweiten Teil 1. Johannes 3, 1 bis 14. Und ich fasse das zusammen. Daran, also gibt es also keinen Zweifel, Jesus sagt hier, daran, nicht woanders ran, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und nicht, ich hab dich so lieb, also manche haben auch ihren Hund lieb. Nein, nein, ihr liebt mit Haut und Haaren. Ich will jetzt nicht die Leute beleidigen, die einen Hund haben. Wir hatten selber jahrelang einen. Aber die Liebe zum Hund ist eine andere als die Liebe zu meinem Ehefrau, zu meinem Ehemann, zu meinen Kindern und meinen Enkelkindern, nicht zu vergessen. Die von Gott ermöglichte Liebe, und das ist, was Holger vorgelesen hat, ist das Erkennungszeichen der Jüngerschaft. Nicht ein, sondern das Jünger, das Erkennungszeichen der Jüngerschaft. Nicht so Gott vergelt's und vielen Dank und Gotteslob, Lohn, nicht Lob, Lohn, Lob vielleicht auch, sondern dass wir tätig werden und zwar unsere Liebe tätig wird. Und in Johannes 1, 3,14, wir wissen, schreibt Johannes, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Und das hat für manche wie Winnie jetzt ganz besondere Bedeutung. Er ist schon, er muss nicht mehr Angst haben, er hat die Gewissheit, die sichere Zuversicht, beim Herrn zu sein. Aber das heißt, das ist ein anderes Leben. Unser Körper hier muss sterben, muss abfallen. Das ist, wird, ist noch niemandem erspart geblieben, einschließlich Jesus, und wird auch niemandem erspart bleiben. Denn wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder, und es ist in der Bibel so geschrieben, weil das war dann noch selbstverständlich, gemeint ist natürlich die Geschwister lieben. Und man wird staunen, weiß nicht, wie lange ich jetzt predige, aber eins ist sicher, ich komme zum weihnachtlichen Resümee. Es geht, ja, worum geht's? Es geht um nicht mehr. Und ich dachte, Mann, du sagst aber jetzt große Worte hier. Nee, ich sag's, weil es so ist. Es geht um die Rettung der Welt. Ist uns klar, dass welche Verantwortung wir hier tragen? Es geht um die Rettung der Welt. Das sagt auch wieder nicht ich, sondern das sagt Jesus nach Johannes 3,16f. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und da er selber nicht mehr körperlich anwesend ist, hat er extra gesagt, ich beauftrage euch, meine Jünger, mein Wort fortzusetzen. Wer soll es denn sonst machen? Diesen Auftrag können wir nur erfüllen mit erneuerter Gesinnung in einer neuen Gemeinschaft. Da droben hängt das stiefmütterliche Dasein führende Plakat von Eva Alten, die immer noch da ist, obwohl sie längst rein körperlich gestorben ist. Und wir sollten dem mal vielleicht einen besseren Platz zuweisen. Unsere Aufgabe ist zurück zur ersten Liebe, zurück zur ersten Begeisterung, Erneuerung. Die Gemeinde soll immer im Blick haben, dass sie mitten in der Welt steht und dass ihr Auftrag ist, die Welt mitzuhelfen, die Welt zu retten. Unsere Einmütigkeit, unsere Liebe soll die Welt zum Glauben führen. Und wir können so viel reden, wie wir wollen, und noch so viele weise Sprüche machen, wie wir wollen, und noch so viel wissen und noch so viele gemütliche Feiern veranstalten. Wenn das nicht spürbar ist, glaubhaft spürbar ist, in unsere Bemühungen umsonst. Alle sollen eins sein, sagt Jesus. Eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Meiei. Damit die Welt glaubt, da ist wieder die Bedingung dabei. Warum? Nicht um seiner selbst willen, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Warum glauben das die Menschen so wenig heute noch? Fragen wir uns, frage ich mich. Dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Lücke, wenn du nur eins Winnie mitgeben willst heute, dann sag ihn bitte. Ganz sicher, Jesus hat es selbst gesagt. Er liebt dich wie seinen Sohn. Das ist ein so großes Wort, darunter kann man eigentlich nur in die Knie gehen. Kann man deutlicher sagen, dass Gemeinde auf dem Platz stattfindet?